Der D2M Talk. Gespräche zum Wandel der Kommunikation mit Thorsten Ising und Björn Nägelmann. Der D2M Talk. Jeden Dienstag von 15:30 bis 16:15 Uhr.
Hallo, wir dürfen euch alle ganz herzlich begrüßen hier bei einer weiteren Ausgabe des D2M Talks. Mein Name ist Björn Nägelmann und an meiner Seite habe ich heute endlich wieder den Thorsten. Hallo Thorsten.
Da ist er wieder. Entschuldigung, dass ich dich so lange habe allein lassen müssen nach der Sommerpause.
Gefühlt den ganzen Sommer, ne?
Wenn wir ja so lange Pause machen, dann kommt auch schon mal eine längere Pause bei mir noch dazu. Nein, ich war beruflich und privat ein wenig verhindert. Sorry.
Ja, alles gut. Ich habe es überlebt, aber jetzt können wir wieder zusammen loslegen, in den Herbst reinsteigen. Das Wetter ist auch wieder besser geworden. Wir haben spannende Talks die nächsten Wochen. Wieder zum Wandel der Kommunikation, auch heute einmal mehr. Auf was freust du dich im Herbst?
Auf einiges, auch auf das Wetter. Also tatsächlich ist es nicht so, dass ich diese brütende Hitze brauche. Außerdem ist es schöner, bei nicht so warmen Temperaturen auch im Kellerbüro zu sitzen und zu plaudern. Und ich freue mich auf alles, was da kommt. Also da gibt es viele, viele spannende Formate für mich. Auf der einen Seite beruflicher Natur, dann die Pläusche hier und mit dir und auf anderen Kanälen. Aber auch, wir haben heute schon mal kurz drüber gesprochen, Datum kommt bald raus, unser Special, was wir angefangen haben zu konzipieren, das Winterspezial zum D2M Talk.
Genau, da gibt es in Kürze mehr dazu, aber heute geht es erstmal hier um unseren spannenden Gast. Heute haben wir den Jan Warp bei uns, einmal mehr zu Gast. 2020 oder 2021 war das letzte Mal hier, auf jeden Fall Wiederholungstäter sozusagen hier bei uns im D2M-Talk, erst bei BCW und wir unterhalten uns hier gleich über agile Kommunikation und was das Ganze mit Daten zu tun hat und wie sich da auch PR-Agenturen, Kommunikationsagenturen neu aufstellen müssen, gleich nach dem kurzen Einspieler.
Hallo Jan.
Ja, hallo. Freut mich, wieder da zu sein. Ich muss tatsächlich sagen, zu deinem Punkt, Thorsten, mir fehlen die brühten, warmen Temperaturen ein bisschen. Ich freue mich nicht so über den Herbst, aber umso mehr freue ich mich, heute da zu sein bei euch.
Wann warst du denn da?
Ich habe es auch gerade überlegt. Ich vermute fast 2020, weil wir haben das letzte Mal über...
Genau. Live-Kommunikation haben wir gesprochen. Das war irgendwo im November 2020. Ich habe es eben nochmal nachgeschlagen.
Genau, wir haben ja über virtuelle Events gesprochen, wie man live in virtuelle Formate überführt. Und das war natürlich zu der Hochzeit von Corona und Lockdown echt ein Thema. Von daher hätte ich auch gedacht, dass es eigentlich 2020 sein muss.
Wir plaudern immer noch. Folge 113 und einige Specials und lange Streams später. Schön, dass du nochmal zu uns gekommen bist. Heute aber mit einem ganz anderen Thema. Wie geht's dir denn?
Gut, also richtig, richtig gut. Privat, aber auch im Business, einfach weil wir extrem viel spannende Themen haben, an denen wir arbeiten können, weil, wie es auch einleitend schon so ein bisschen gesagt hat, sich Kommunikation verändert. Ich glaube, sich immer schneller verändert und ich ganz grundsätzlich einfach Transformationsaufgaben irgendwie spannend finde. Also wenn man auch wirklich nochmal grundlegend überlegen kann, wie man Themen angeht, wie man Themen aufsetzt, da fühle ich mich wohl, das finde ich interessant. Darum ist es jetzt gerade eine sehr gute Zeit.
Du beschäftigst dich mit digitalen Innovationen bei euch. Ihr BCW ist ja ein Zusammenschluss aus verschiedensten Agenturen, die es da schon länger gab, die dann irgendwann zusammengeschlossen wurden. Ihr positioniert euch immer ganz klar im Themenfeld Earned Media. Magst du das nochmal ein bisschen ausschmücken?
Ja, wir würden wahrscheinlich mittlerweile Earned Plus sagen. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig und sehr richtig, weil sich Earned Media auch verändert hat und weil ich nicht mehr logischerweise irgendwie nur noch eine Disziplin in einem Silo betrachten kann. Das funktioniert nicht. Dafür sind die Grenzen viel zu blurry geworden oder einfach nicht mehr existent. Umgekehrt aber von der anderen Seite kommt, finde ich Earned Plus richtig, richtig gut, weil es Orientierung, weil es Guidance gibt. Weil
was bedeutet denn das Plus da hinten dran? Also Earned ist ja erstmal, man hat sich das Vertrauen gewonnen da draußen, eine vertrauensvolle Stellung als Kommunikator gewonnen, sodass andere Leute dir Aufmerksamkeit schenken.
Richtig. Und vielleicht noch ein Punkt dazu. Ich glaube, in den letzten Jahren haben ja eigentlich alle Agenturen immer gesagt, sie bieten integrierte Kommunikation an. Und das ist im Kern natürlich auch richtig. Da geht die Reise hin, wenn diese Grenzen verschwimmen oder weg sind. Aber es ist halt so wenig differenzierend. Und letztendlich jede große Netzwerkagentur sagt das, jede kleine Boutique sagt das, jede Klitsche um die Ecke sagt das. Und mich hat immer so ein bisschen gestört, dass das so wenig differenzierend war. Und darum, da ist Earned Plus richtig gut. Und jetzt auch die Antwort auf deine Frage: Was ist denn dieses ominöse Plus? Das ist alles, was neu da hinzukommt. Das ist Data, über was wir heute reden. Das ist Creative Technology, also wie kann ich digitale Innovationen zielführend nutzen. Und das ist Paid tatsächlich auch. Vielleicht im ersten Moment ein bisschen überraschend, weil man früher immer dieses Gefühl hatte, man macht entweder Earned oder ganz auf der anderen Seite Paid. Und das ist so, verträgt sich gar nicht. Wir haben festgestellt, das verträgt sich richtig, richtig gut. Man muss es nur sinnvoll zusammenführen. Und dann ist
Paid,
es eben kein Entweder oder.
um das Ganze noch ein bisschen zu verstärken, zu amplifizieren sozusagen.
Genau. Also wir werden natürlich keine Mediaagentur. Da gibt es einfach gerade auch in der WPP. Wir gehören ja zur WPP, einer der größten Werbeholdings der Welt. Da gibt es einfach andere, die das deutlich besser at scale können. Wir können es genau richtig gut in dieser Nische, wie du es gesagt hast. Ich mache gute Earned Media Arbeit, habe Artikel, die das Unternehmen in einem guten Licht zeigen, in einem anderen Licht zeigen, die spannende Facetten beleuchten. Und dann nutzen wir Paid, um das eben so visibel wie möglich zu machen und das noch weiter zu amplifizieren. Das ist genau der Ansatz dahinter.
Spannend.
So, und
Darüber
du
wollen wir
beschäftigst
heute.
dich, also genau, dann
Darüber.
bleiben wir über seine, kommen wir über seine Position, nämlich zu dem Thema. Du beschäftigst dich mit digitalen Innovationen. Was muss man da jetzt digital innovieren in diesem Konzept
Also
weiter?
der Titel ist ja noch ein bisschen länger, noch ein bisschen komplizierter. Also es geht um integrierte Kommunikation, da sind wir wieder, und digitale Innovation. Und sehr vereinfacht gesagt, ein bisschen salopp könnte man fast sagen, dass ich mich um diese Plus-Themen kümmere, nämlich alles, was irgendwie neu hinzukommt. Und das hat dann eben mehrere Themen. Schwerpunkte, ganz wichtig ist alles, was Transformation ist, alles, wo Veränderung stattfindet, auch in unserem Agenturgeschäft, wo wir irgendwie etwas neu erfinden müssen, wo wir eben schauen müssen, dass wir tatsächlich die richtigen Methoden an der Hand haben. Und das sind in der Regel heute halt einfach digitale, technologisch getriebene Ansätze, die wir vorantreiben wollen. Daneben geht es auch noch um die Frage, wie kann ich denn alles, was an technologischen Innovationen stattfindet, so nutzen, dass es wirklich zielführend ist, dass es irgendwie was bewirkt. Weil die große Gefahr ist ja immer, dass das ein Selbstzweck wird. Also jeder sagt, oh toll, jetzt das große Thema, wir haben auch eben darüber gesprochen, Metaverse, jetzt will ich als Unternehmen auch mal was im Metaverse ausprobieren. Aber die erste entscheidende Frage wäre, warum soll ich das tun? Wie hilft mir das Ganze? Und wie mache ich es eben auch, dass es im besten Fall allen Beteiligten einen Mehrwert liefert? Ich glaube, da merkt man sehr stark wieder diese Earned Media Heritage, die wir einfach haben als Agentur. Wir fragen immer erst, was ist das Differenzierende, was ist das Interessante, warum sollte sich damit irgendjemand beschäftigen, was ist so die große Story dahinter? Und das gilt eben für alles, was wir machen, auch für technologische Innovation. Und das versuche ich tatsächlich mit meinem kleinen Kernteam für die Region Europa und Afrika voranzutreiben.
Das heißt Methoden, Strategie und sinnstiftend.
Am besten Fall ja, genau. Und ganz
Schöne
viel ausprobieren
Kombination.
und lernen, tatsächlich. Ausprobieren, nicht geklappt.
Schulst du dann auch? Also musst du anderen beibringen, wie es geht, oder entwickelst du tatsächlich mit deinem Team nur die Idee und die Methodik?
Also, das ist so ein bisschen organisiert als Center of Excellence nach diesem klassischen McKinsey-Modell. Das heißt, wir versuchen, neue Themen anzustoßen, sie auszuprobieren, intern oder eben in Kundenprojekten zu pilotieren und gleichzeitig aber die Organisation aufzuschlauen. Und ich glaube, anders kann digitale Transformation oder kann digitale Kommunikation gar nicht funktionieren, weil es sich ja immer weiter verändert. Also wenn ich jetzt versuchen würde, alles mit meinem Team zu machen, wäre ich sofort der Bottleneck. Das könnte nicht funktionieren. So ein großes Team können wir auch gar nicht bauen, sondern es muss darum gehen, die Agentur weiterzubringen, andere zu befähigen, das zu tun. Und darum interpretiere ich meine Rolle auch immer mehr eigentlich in die Richtung, dass wir unser Kernbusiness unterstützen wollen. Also ich mache gerade ganz spannende Projekte mit den Kollegen aus PA beispielsweise. Hätte ich mir vorher nie träumen lassen, habe ich auch als Person jetzt nur einen begrenzten Einblick. Da haben wir die Experten in den Practices. Ich kann halt das Digitale dazu beitragen. Und immer da, wo diese beiden Sichten zusammenkommen, wo man sich vielleicht auch mal irgendwie reibt am Anfang, ich finde, da wird es halt wieder spannend. Da entsteht was.
Sehr schön.
Cool. Wir wollen
Jetzt.
heute aber über was anderes sprechen. Ja.
Genau.
Naja, letztendlich geht es ja darum, sozusagen, was hat sich jetzt oder wie müssen wir Kommunikation anders betreiben? Du hast ja vorhin schon darüber gesprochen, bei Earned Media ging es immer darum, sozusagen auch natürlich das eine große Kernthema zu finden, wofür man steht, indem man sich verortet und das natürlich auszubauen. Das hat auch immer noch Bestand, oder nicht?
Ja, absolut. Trotzdem verändert sich ganz viel, wie man Kommunikation plant. Also zumindest, wenn ich mit meinen Überlegungen richtig liege, tatsächlich. Ich glaube, das große Entscheidende ist, wir leben in einer sehr volatilen, schnelllebigen, unsicheren Welt. Momentan erst recht. Ich glaube, die Ereignisse braucht man nicht alle aufzählen. Wir haben eine unheimlich hohe Geschwindigkeit von technologischen Innovationen und dementsprechend kann ich Kommunikation nicht mehr so planen, wie ich das früher gemacht habe. Ich kann jetzt nicht heute meinen 3-Jahres-Plan definieren. Ich kann nicht mal den 1-Jahres-Plan definieren, weil ich überhaupt nicht weiß, was innerhalb der nächsten Wochen, Tage und Monate passiert. Und das war, glaube ich, echt mal so ein Paradigmenwechsel, weil Kommunikation sehr oft so sehr statisch und langfristig geplant wurde. Und ich habe jetzt nur das Glück, irgendwie sehr branchenfremd zu sein und eher einen digitalen und einen Marketing-Background zu haben. Ich habe auch in einer IT-Beratung mal kurz gearbeitet, wo es natürlich ganz viel um agile Methoden ging, um Software-Development. Das war alles Individualentwicklung. Und da habe ich irgendwie so gelernt, hey, das ist unheimlich spannend. Und vielleicht könnten wir von agilen Methoden, wie jetzt ein Scrum oder ein Kanban, auch einiges für Kommunikation lernen. Natürlich kann ich nicht alles 1:1 übertragen, aber dieser Grundgedanke, glaube ich, das mal anders zu denken, das in kürzeren Iterationsloops zu denken, mehr Feedback drin zu haben, schrittweise weiterzubauen, das fand ich halt unheimlich faszinierend aber und interessant. Und
so ging das halt los. Was kann ich denn noch in der Kommunikation planen? Ich meine, gerade im Earned Media geht es ja darum, gewisse Bilder zu einem Unternehmen zu festigen in den Köpfen da draußen. Mhm. Also eine ganz bestimmte Wahrnehmung. Und die ist ja, verändert sich ja nicht so kurzfristig von jetzt auf gleich. Die müssen wir langfristig aufbauen. Image-Kommunikation ist immer was Langfristiges. Da müssen wir langfristig darauf zuarbeiten. Da müssen wir doch einen langfristigen Plan für haben.
Ja und nein. Also ich will ja gar nicht beschreiten, dass man schon irgendwie wissen sollte, wo man hin will. Ich glaube aber auch aus leidvoller eigener Erfahrung, aus vorherigen Positionen, wo ich mit sehr viel Aufwand, mit sehr viel Fleißarbeit sehr komplexe Kommunikationsstrategien entwickelt habe, zusammen mit Agenturen, die auch wirklich toll waren, aber wo man gemerkt hat, das ist so kraftzehrend, also das ist einfach kein guter Weg, es zu entwickeln und es wird so aufwendig, das Ganze aktuell zu halten. Also ich glaube, es geht um die Balance und meine Antwort wäre, dass Unternehmen eigentlich eine Art digitale Vision, würde ich das nennen, brauchen, was so wirklich die Richtung vorgibt, aber bitte grob die Richtung vorgibt und nicht detailliert und dann ein Prozess, wo ich tatsächlich die richtigen Leute zusammenbringe, um halt in kürzeren Zyklen zu planen. Und das heißt aber auch nicht, und das ist dann wieder der Umkehrschluss, dass das irgendwie Chaos ist oder dass das nur ad hoc passiert. Das ist ja das große Missverständnis, was ganz viele bei Agilität haben. Agilität ist halt auch so ein schreckliches Buzzword. Und jeder Zweite, der irgendwie sagt, jetzt machen wir das mal agil, meint eigentlich, wir vergessen mal die ganze Planung und legen einfach los. Und das ist es ja nicht. Also wenn man sich agile Methoden anguckt, die zeichnen sich eigentlich dadurch aus, dass sie einen sehr strikten Rahmen vorgeben. Einen sehr schlanken Rahmen, aber eben sehr strikt und sehr klar und dadurch Arbeit ermöglichen. Und ich glaube, auch da muss für Kommunikation die Reise hingehen. Und natürlich würde ich jetzt auch die Grundbotschaft oder so das übergreifende Narrativ, die würde ich schon längerfristig festlegen. Klar, die kann ich auch nicht jeden Tag ändern. Also dann läuft ja irgendwie auch was schief. Dann kann ich auch keine Botschaften mehr verankern. Aber ich glaube, die Frage, sobald es auch nur darum geht, wie komme ich denn zu diesem Ziel? Da muss ich mich zumindest immer wieder hinterfragen. Und dann hängt es auch von der Branche ab oder jetzt von einem speziellen Themenfeld, wie kurz diese Iterationsloop sein müssen. Es kann ja auch sein, dass ich zumindest sage, ich plane das mal vernünftig auf einer Quarterly-Ebene. Es kann aber auch sein, dass ich halt täglich Check-ins brauche und täglich immer wieder ein bisschen feinjustieren muss. Das ist dann sicherlich mehr in der Umsetzung. Wir hatten ja eben auch schon das Thema PET angesprochen, wo ich fortlaufend optimiere und immer wieder weiter lerne. Und ich glaube, so findet sich das einfach auf verschiedenen Ebenen. Aber grundsätzlich muss man, glaube ich, ein bisschen mehr gucken, dass man ja bewusst Feedback-Schleifen einbaut und bewusst an den Punkt kommt, wo man frühzeitig Ergebnisse auch wirklich verprobt.
Ist es dann, wenn wir es ganz unkompliziert runterbrechen, einfach nur die angehäufte, regelmäßige, narrative Kommunikation für das Unternehmen?
Nee, also ich glaube, zum einen kann ich das über diverse Kanäle, Themenbereiche etc. ziehen. Also ich kann das sehr breit ziehen. Und das andere ist, dass für mich Agilität immer mehr ist. Also Agilität ist ganz viel auch die Art, wie ich zusammenarbeite, die Art, wie ich Personen zusammenbringe. Das geht bis hin rein in, sagen wir mal, kulturelle Themen oder Leadership-Themen auch. Also wie führe ich denn? All das fällt für mich unter Agilität und ich glaube, ich kann das noch zusammen betrachten. Und das ist ja das Zweite, was ihr im Titel dieses Interviews auch stehen habt, Daten. Also ganz wichtig wäre für mich auch diese Überlegung, dass man datenbasiert agiert und dass man eben nicht versucht, so mit einer gewissen Arroganz, die sich vielleicht nach einigen Berufsjahren einstellt, Themen darüber zu verkaufen, dass man das schon oft gemacht hat und dass man
Haben wir doch immer
Erfahrung
so
hat. Ne?
gemacht.
Genau, das haben wir 20 Jahren in der Branche und das haben wir schon immer so gemacht. Auch da wieder, das heißt ja nicht, dass diese Erfahrung nichts mehr wert ist. Ich glaube nur, dass es halt nicht reicht. Und da sind wir bei dem Thema vom Anfang, dass auch die ganze Branche sich radikal verändert. Und ich glaube, Medienhäuser waren da einfach gezwungen, sich ein Stück weit früher zu verändern mit dem Shift ins Online-Business, wo es halt wirklich nur noch um Zahlen, harte Kennzahlen geht. Alle Großkonzerne bauen dezidierte Data-Teams in-house auf. Ja, da kann ich doch nicht als Agentur so weitermachen, wie ich das immer gemacht habe und sagen, aber guck mal, wir haben das doch auch schon für andere DAX-Konzerne gemacht und es hat super funktioniert. Das reicht irgendwann nicht mehr. Also sprich, wir müssen da mal mindestens auf Augenhöhe sein und am liebsten noch ein Stück, noch ein Quantchen besser, dass wir halt wirklich auch was beitragen können aktiv. Und das funktioniert nur, wenn ich dezidiertes Data Analytics Know-how im Unternehmen oder in der Agentur dann entsprechend habe.
Was
Wir
kann ich
kamen
denn aus
vorhin bei
Daten,
dem
was kann ich denn
kurz.
aus den Daten lernen und wie kann ich es nutzen für die agile Kommunikation? Aus welchen?
Also, ich glaube, Daten. Also so wie wir das versuchen zu erklären, ist immer, dass wir sagen, eigentlich brauche ich, um Earn Plus kommunizieren zu können, integriert, auch einen geschlossenen Datenloop. Und das geht los bei der Frage, wie kann ich denn Kommunikationschancen erkennen in einem volatilen Umfeld, wo sich täglich was ändert. Und da muss ich halt einfach näher an die Audiences ran und muss verstehen, was sie bewegt. Und das geht halt einfach sehr gut über Daten. Und das wird in der Regel so sein, dass man verschiedene Datenquellen nimmt, die übereinander legt, die in Kontext setzt, die analysiert. Wir arbeiten beispielsweise ganz viel mit News Media und Social Media Daten auf der einen Seite und Search Daten auf der anderen Seite, weil es halt einfach ein unheimlich guter Proxy ist, um zu verstehen, was denn Menschen bewegt im Internet. Und so kann ich beispielsweise Daten eben dafür verwenden, um Kommunikationschancen zu erkennen und sie im besten Fall so rechtzeitig zu erkennen, dass ich auch was mitmachen kann. Das zweite Thema wäre für mich, dass ich natürlich, und das ist auch überhaupt nicht neu, aber man kann es jetzt halt besser auch in-house leisten als Agentur, dass ich mir Kommunikationschancen selber erstelle aus Daten, also Data-led Storytelling. Ich kombiniere vielleicht unterschiedliche Datenquellen, ein Datenset, was der Kunde hat, vielleicht mit einer sehr hohen Granularität, mit irgendwie Open Source Data zu einem etwas anderen, aber passenden Thema, bringen die zusammen, kriegen ein interessantes Finding dazu und kann das Ganze entsprechend kommunizieren. Das dritte Thema wäre dann, es sind nur vier, also keine Sorge, ich bin bald durch. Das dritte Thema für uns total wichtig ist Datenhandling. Wir sind eine Kommunikationsagentur, sprich, wir haben eigentlich immer mit Text, unstrukturierten Texten zu tun. Das ist jetzt nicht das, wo irgendwie Data Scientists drauf gewartet haben, zumindest die meisten, wo die irgendwie glasige Augen kriegen und sich freuen würden. Das sind in der Regel harte Diskussionen, um zu erklären, dass das bei uns zu Data Analytics dazugehört. Und da kann ich aber eben ganz viel machen. Und zwar angefangen von, ich optimiere die Prozesse, wie ich mit diesen Daten umgehe, wie ich die bearbeite, die Frage, wie ich diese Daten anreichern kann, wie ich vielleicht auch unstrukturierte Daten etwas weiter strukturiere, um dann halt wieder im Zusammenspiel mit anderen Datenquellen Informationen rauszukriegen. Und der letzte Punkt, der vierte Punkt, ist logischerweise auch Performance Measurement, wo sich ja auch gerade jetzt wieder PR-Agenturen in der Vergangenheit durchaus schwer getan haben, den Erfolg von Media-Kommunikation zu messen.
Ich war eine ganze Zeit hier ein bisschen unruhig, weil ich noch so von deinem ersten Ansatz, wo du ein bisschen angefangen hast, was sich da verändert, das Bild bei mir sich reingebrannt hatte von so einem Segeltörn. Ne? Du willst von A nach B segeln und klar, dein Ziel verlierst du nicht, aber zwischendurch verändert sich ständig der Wind und du musst ständig sozusagen deinen Kurs anpassen. Musst ständig gucken, von wo kommt der Wind, was ist jetzt vielleicht, wenn ich höher oder tiefer am Wind fahre, sozusagen der schnellere Weg, die Chancen sozusagen ermitteln und dann hinten raus immer wieder überprüfen, ob das dann so das Richtige war, ob ich beim nächsten Mal das wieder so machen kann. Ist das passend für diese vier Schritte?
Ja, unbedingt. Also lustigerweise habe ich tatsächlich in vielen Präsentationen ein ähnliches Bild drin. Also die digitale Vision, die man, glaube ich, dringend braucht, um so ein bisschen Richtung vorzugeben. Sagen wir, gehen jetzt mal alle in die Richtung bitte und nicht genau in die andere. Das ist gar nicht ganz banal. Ja, das Bild ist jetzt nicht so überraschend wie ein Leuchtturm. Und dann tatsächlich genau das von dir beschriebene. Ich würde jetzt bei großen Unternehmen gerne auch mal so einen großen Tanker verwenden, weil die ja noch die Schwierigkeit haben, das ist vielleicht der einzige Punkt, den man ergänzen könnte. Das braucht auch ein bisschen Zeit, bis ich den Beweg kriege. Der ist vielleicht nicht ganz so den Wellen ausgeliefert, wie jetzt ein kleines Segelboot, aber trotzdem muss er navigieren, trotzdem muss er vorankommen, Untiefen, umfahren, etc. Und da ist halt eben dieser spannende Punkt und auch da kann Data behelfen, wenn man es denn richtig macht, ist diese Frage, wie kann ich denn auch interne Change-Management-Prozesse betreuen oder anleiten? Und da ist leider die Schwierigkeit, dass wir gerne, nachdem wir versuchen, Datenquellen zu integrieren, in auch wieder komplexen Frameworks denken. Und meine Erkenntnis ist aber, diese komplexen Frameworks braucht man. Die sind nur leider nicht so gut dafür geeignet, um jetzt Change-Management voranzutreiben, weil sie eben komplex und granular sind. Und da haben wir ganz oft diesen Gedanken, dass man wie so eine Lighthouse-Metric nimmt, also eine Kennzahl sich identifiziert, die natürlich nicht allumfassend ist, aber die gut genug ist, um möglichst gut diese Richtung abzubilden. Und diese Kennzahl dann sehr stark kommuniziert und die auch eben nimmt, um ja eigentlich alle wichtigen Stakeholder im Unternehmen dann nochmal auf Spur zu bringen und zu gucken, dass die alle an einem Strang ziehen.
Wie gut verstehen das deine Leute und wie gut verstehen das deine Kunden heute schon? Weil ich meine, die klassischen Kommunikatoren hast du vorhin schon ja beschrieben, strategische Kommunikation hat dieses Leitbild, ist sehr sozusagen deduktiv abgeleitet von diesem Leitbild, sind Aktionsparameter, die festgeschrieben sind, dann das Variable, was dann noch reinkommt, ist natürlich so dieses kreative Element, was man dann da reinspielt, was da dann immer sich seinen Freiraum sucht, wo man ganz viel kreatives Potenzial hat oder nicht hat, einfach um das Ganze auszudrücken, sei es textuell oder sei es visuell. So, und jetzt das nüchterne Datengetriebene, wo wir einfach aus Daten einfach ableiten, was zu tun ist. Das beißt sich doch, oder?
Ja und nein. Natürlich kann man das irgendwie überspitzen und ich glaube, es gibt auch genug Fälle, wo es sich dann immer mal beißt, natürlich. Es gibt aber mindestens genauso viele Fälle, wo es richtig gut klappt und gut zusammenarbeitet. Und ich würde es eher sogar umdrehen. Also ich habe das Gefühl, dass auch oft durchaus eine gewisse Arroganz jetzt auf der Seite der Data-Experten ist. Und da würde ich immer sagen, das kann so nicht funktionieren. Also Daten, gerade in unserem Umfeld, sind immer unterstützend. Wir brauchen Consultants, wir brauchen Personen, die die Daten in Kontext setzen. Also jetzt nehmen wir wieder, ich hatte es eben schon angesprochen, ein PA-Projekt, wo ich irgendwie im Detail verstehen muss, wie denn die EU funktioniert, wie Meinungsbildung in der EU funktioniert. Das kann mir keine Datenquelle alleine erzählen. Da brauche ich ein tiefes Wissen. Und wenn ich halt nicht versuche, über Daten Gott und die Welt zu erklären und immer das Gefühl vermitteln, dass ich alles besser weiß, sondern es als eine unterstützende Datenquelle anbiete, dann habe ich das Gefühl, dass das sehr, sehr gut ankommt. Und zu dem zweiten Teil deiner Frage, also wie kommt das bei Kunden an? Auch da, glaube ich, geht es sehr stark darum, wie man es reinverkauft und es geht auch um den konkreten Use Case. Also wenn ich
muss man es doch reinverkaufen oder verstehen alle schon sozusagen, dass die Welt sich geändert hat und dass wir nicht mehr weder aus strategischen Zielbildern, noch aus kreativem Bauchgefühl, sondern noch als dritte Quelle halt irgendwie diese Datenvalidierung da heranziehen müssen, um eine Entscheidung zu finden.
Also Insgesamt ist das natürlich verstanden. Das ist völlig klar. Trotzdem gibt es auch immer mal wieder Widerstände an der einen oder anderen Stelle aus diversen Gründen, gerade auch, weil wahrscheinlich große Unternehmen ja auch immer so eine Bestandswahrungskraft, irgendwie eine interne haben. Und Veränderung, auch das muss man sagen, immer durchaus auch ein Stück weit schwer ist. Also jetzt die allerwenigsten Menschen draußen schreien Hurra, wenn es um Veränderung geht. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen unser Naturell. Darum geht es, glaube ich, darum, dass man gute Use Cases hat, dass man aufzeigt, wo Daten sinnstiftend eingesetzt werden können. Und ein Beispiel, wo ich extrem große Offenheit sehe, ist dieses Thema, dass man eigentlich von reinem Monitoring, reiner Analyseleistung weggehen muss. Also auch aus meiner Perspektive, ich war 7 Jahre auf Unternehmensseite in einem deutschen Großkonzern. Jetzt als Unternehmen Daten, Informationen zu kriegen, ist ja nicht sonderlich schwer. Im Zweifel kann ich immer eine Agentur, einen Dienstleister beauftragen, der mir einen Report erstellt. Das Spannende wird es, ist ja die Frage, wie kann ich diese Daten dann wirklich nutzen und wie kann ich die Prozesse, die Strukturen, die Abläufe schaffen, um das zu unterstützen. Weil auch da wieder, keiner hat auf noch einen Report gewartet. Auch der mag noch so schön designt sein. Nee.
Auch nicht auf das Dashboard, oder?
Nein, auch nicht auf das Dashboard. Natürlich, mein Report war immer noch so das alte Beispiel. Das gilt auch für das Dashboard. Da hat keiner drauf gewartet. Und was wir immer mehr machen, ist tatsächlich, dass wir Lösungen entwickeln, die wirklich der zentrale Hub werden soll. Also wo ich hingehe, wo ich mit den Daten arbeite, wo ich Daten kommentiere, wo ich dokumentiere, was ich mit den Daten mache. Und so eigentlich fast schon eher wie eine Workflow-Plattform habe. Und darüber steigt die Akzeptanz ungemein an. Und da sehen wir gerade, dass das wirklich auch sehr, sehr gut angenommen wird, weil halt ganz viele Unternehmen sich darin wiederfinden, in dieser Herausforderung, Daten nutzbar zu machen. Und so schließt sich ein bisschen der Kreis. Da sind wir auch wieder bei agilen Methoden und Prozessen, weil natürlich ich mir überlegen muss, eben wie kriege ich diese Daten in Nutzung. Und beispielsweise so ein Huddle, wo ich halt die wichtigen Stakeholder aus dem Unternehmen zusammenbringe, extrem sinnstiftend sein kann. Und gerade auch, wenn ich das halt über die Kommunikationsgrenzen hinaus mache, weil ich mir sicher bin, in fast allen Fällen kriegen wir nicht nur Informationen zu Kommunikationsthemen mit, wir kriegen die zu Marketing, Sales, Kundendienst, Produktentwicklung, Qualitätsmanagement und Themen mit. Das heißt, wenn ich schon Geld ausgebe für Daten, für Analyse, dann doch bitte richtig, dass ich es eben auch im ganzen Unternehmen nutzbar mache. Und da sind wir wieder bei Prozessen und Arbeitsweisen.
Jetzt muss ich es mal wieder rauskramen. Ich habe es lange, lange irgendwie dahinter verschwiegen. Der ostwestfälische Mittelstand. ist nicht unbedingt geprägt von den allergrößten Unternehmen und ist immer zurückhaltend, wenn es um solche Sachen geht. Man agiert vorsichtig, Investitionen in solche Sachen sind häufig nicht ohne wirklich vorlegbare Ergebnisse zu, ja, so wie Björn es gerade gesagt hat, zu verkaufen. Also man glaubt diesem Thema erst, wenn man knallharte Beweise anderer Use Cases dafür sieht. Wie kriege ich diese ganzen Dinge, die du jetzt beschrieben hast, in die kleineren und vorsichtigeren Unternehmen, da sie ja auch davon profitieren würden, wenn sie es so umsetzen würden? Wie kriege ich es da rein? Und wie erkläre ich es dem ostwestfälischen Mittelstand?
Also erstmal würde ich sagen, dass wahrscheinlich der ostwestfälische Mittelständler fast schon eine höhere Chance hat, dass sofort zu verstehen, weil er nämlich nah dran ist und weil er täglich, im Zweifel rede ich da mit dem Inhaber, der täglich kaufmännische Entscheidungen trifft, der täglich mit Zahlen umgeht. Und was ich immer wieder sehe, ist, sobald ich auf so eine Ebene komme, ist das völlig normal und es ist eher irgendwie jetzt eye-opening, dass auf einmal auch die Kommunikation ähnlich spricht und ähnlich argumentiert. Das heißt, ich glaube, die Grundbereitschaft ist gar nicht so das Problem. Ich würde immer sagen, wir müssen, das gilt aber für alles, das sagen wir auch unseren ganz großen Kunden, mach es halt Schritt für Schritt. Such dir einen kleinen Punkt raus, an dem du mal anfängst, wo wir gemeinsam zeigen, dass es sinnstiftend ist und denk dann weiter. Also wir haben beispielsweise eine Lösung für einen großen Food- und Beverage-Konzern entwickelt, wo es auch wieder um Tracking-Themen geht. Und so der Startgedanke war eigentlich jetzt eine AI-basierte Lösung, also wir wollen jetzt was Cooles, die eierlegende Wollmilchsau, könnte man sagen. Und tatsächlich sind wir massiv dafür eingetreten, das sehr klein und sehr schrittweise anzugehen und auch wirklich mit den vermeintlich langweiligen Themen anzufangen. Nicht mit Machine Learning, sondern mit der Verbesserung der manuellen Datenbearbeitung. Da sind wir wieder bei der Kommunikation, unstrukturierte Daten. Wie kriege ich die irgendwie gestreamlined? Wie mache ich das einfacher? Wie mache ich das nutzerfreundlicher? Und wie kann ich dann schon mal über so einen ersten Layer der Visualisierung die Ergebnisse auch ein bisschen besser aufbereiten? Und so kann man beispielsweise mit einem überschaubaren, begrenzten Budget schon mal erste Schritte ausprobieren, sehen, funktioniert das Ganze? Und ich glaube, dann wird es eben auch einfacher, weiterzugehen. Oder ich kann, auch das ist total legitim, an einen Punkt kommen, wo ich sage, okay, wir hatten mal vor, noch die in der dritten Stufe auch uns mit Machine Learning zu beschäftigen. Vielleicht brauche ich das an der Stelle jetzt noch gar nicht. Vielleicht brauche ich es in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Aber wenn ich jetzt 80% habe und damit zufrieden bin, wunderbar. Und da geht eben ganz viel mit Verbesserung der manuellen Prozesse. Klingt total öde und hat keiner Freude dran, sich damit auseinanderzusetzen, hilft aber unheimlich viel. Und in der zweiten Stufe wäre das dann eher sowas wie Robotic Process Automation, also wiederkehrende Routineaufgaben regelbasiert automatisieren, bevor ich mich dann mit den etwas, in Anführungszeichen, spannenderen Sachen auseinandersetze. Das ist dieses klassische alte Sprichwort, was es ja auch immer schon mal gab, wenn ich einen schlechten Prozess digitalisiere, habe ich einen schlechten digitalen Prozess. Das gilt da leider.
Da sind wir jetzt einmal bei deinen Stufe 3 und 4, ne? Also Kommunikation umsetzen, Kommunikation messen und belegen. Wenn wir jetzt nochmal an die ersten Stufen rangehen, wo es ja darum geht, mit Daten halt auch die Themenfindung und die Inhalte der Kommunikation mit zu konzipieren, zu definieren. Da braucht es doch auch noch ein bisschen mehr Umdenken dahingehend, dass man mehr loslässt von den eigenen Themen, also mehr, weniger intern nach extern gedacht, denkt, sondern eher dann auch von extern nach intern denkt und schaut, was sind denn da draußen für Gespräche, Themen, relevante Diskussionsrunden oder Diskussionsströme sozusagen, in die ich reinpassen würde mit meinen Themen. Wie weit sind wir denn da schon im Denken, dass wir da sozusagen einsteigen können, dass wir uns da ja einphasen können und diesen alten Pfad verlassen können? Okay, hier, ich bin der tolle Hengst, der jetzt hier rund kommt und ich habe die tolle Geschichte, die ihr alle hören müsst.
Ich glaube, also zumindest sehe ich da immer noch alles querbeet. Ich sehe Unternehmen, die da schon irgendwie das sehr, sehr klar erkannt haben und die auch sehr, sehr strukturiert das angehen. Es gibt tolle Beispiele für Unternehmen, die auch wirklich sehr hochprofessionell so Content-Streams orchestrieren, also die ein unheimlich gutes System haben, um intern aber das ganze Unternehmen Themen abzuholen, sie dann zu verarbeiten, katalysieren und sie gezielt über die richtigen Kanäle wieder auszuspielen, auch mit der richtigen Priorisierung. Es gibt aber natürlich auch noch total viele Unternehmen, die noch diese klassischen Schwierigkeiten haben und sehr produktfokussiert sind und immer wieder dann noch diese Message positionieren wollen und dann kommt noch der Vertriebler her und hat auch noch irgendwas, was kommuniziert werden muss. Ich glaube, da gibt es noch beides, da gibt es eine sehr, sehr hohe Bandbreite, auch da gilt halt wieder rantesten, kleiner was ausprobieren, vielleicht auch nicht ganz so radikal ausprobieren. Also wir haben ja auch durchaus Maßnahmen, wo ich ausgehend von einem zentralen Thema, was mir als Unternehmen wichtig ist, nehmen sowas wie Sustainability, was wirklich ja viele Unternehmen bewegt, wo ich in einem datenbasierten Ansatz dann mir aber feststellen kann, was ist denn der richtige Engel, um dieses Thema einzuspielen? Also was ist das richtige Subthema, wo ich dann vielleicht interessante Erkenntnisse sehe? Also wir haben das gerade exemplarisch nochmal für elektrische Autos auch in Deutschland durchgespielt, so testweise, wo man halt einfach sieht, wahrscheinlich, dass Konsumenten schon deutlich weiter sind und sich mit ganz anderen Themen beschäftigen, ganz andere Fragen stellen, als das vielleicht der eine oder andere noch denkt. Oder man auch sieht, dass sich auch mittlerweile ja die Audiences verschoben haben. Also ich gehe sicherlich nicht mehr nur noch auf irgendwie Early Adapters, sondern ich erreiche jetzt so die, zumindest mal die Early Majority und vielleicht noch ein Stück über hinaus. Und da muss sich Kommunikation eben sehr stark ändern. Und das wird halt nicht funktionieren, und das sehe ich dann in den Zahlen wieder, wenn ich komplett die Themen ignoriere. Aber es macht es eben einfacher, wenn ich halt sagen kann, das ist das Thema, was dir wichtig ist, Unternehmen, und wir helfen dir, die richtige Einstiegsschneise zu finden. Ist doch in den meisten Fällen das Realistischere, weil das ist ja die andere Kehrseite. Es ist ja auch nicht wahr und richtig, dass wir nur ausschließlich darauf schauen, was will denn eine Zielgruppe da draußen. Wenn das wiederum überhaupt nichts mit dem Unternehmen zu tun hat, wird es ja auch nicht funktionieren. Ich muss ja diese beiden Seiten irgendwie zusammenkriegen, und das funktioniert so eigentlich ganz gut.
Dieser ganze Veränderungsprozess, ist das eine Frage der Zeit, weil da jetzt immer noch zu viele Entscheider in den entsprechenden Positionen sind, die noch nicht digital affin, die noch nicht datenorientiert genug sind, und dass sich das eventuell mit Generationswechseln irgendwann verändert, oder sollte das halt auch über Aufklärung mit den bestehenden Entscheidern möglich sein?
Auch da natürlich wieder sehr vereinfacht und platt gesagt, aber ich glaube fest daran, dass das mit den bestehenden Entscheidern möglich ist. Na klar, also Wandel, Veränderung gehört dazu. Ich sehe auch jetzt niemand, der das komplett abblocken würde. Das ist ein relevantes Thema, man kann es gut erklären, man kann gut auch zeigen in kleinen Pilotprojekten, dass es halt funktioniert. Also why not? Ich glaub, wir können auf keinen Fall jetzt auf einen Generationswandel warten. Das wäre viel, viel, viel zu langsam. Und ich glaube, die andere Seite ist eben, Wandel braucht immer Zeit. Technologie braucht immer Zeit, bis sie wirklich angenommen wird. Das ist total normal. Also dann würde ich mich da überhaupt nicht stressen. Es gibt genug Kunden, die daran interessiert sind, die aufgeschlossen sind, die das machen wollen. Es werden immer mehr kommen, weil es immer mehr gute Beispiele gibt. Es ist einfach nur ein Prozess, und das ist auch total in Ordnung.
Wenn wir diese kleinen Schritte gehen, welche sind denn die großen, die wir dafür weglassen sollten? Also wir reden immer nur von, es gab diese großen und diesen großen Loop, und gibt diese kleine agile Vorgehensweise, aber was genau ist der große Loop und was genau sind die kleinen Schritte?
Also ein bisschen haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja. Also ich glaube, was man weglassen sollte, ist die detaillierte 160 Seiten PowerPoint-Strategie. Vergiss es. Die ist veraltet.
Den 5-Jahres-Plan für die Kommunikation.
Genau. Den sollte man weglassen. Man sollte auch ein Stück weit, das geht nicht immer, das ist mir völlig klar, wir sollten uns, glaube ich, ein Stück weit von diesem immer große Kampagne und immer Big Bang verabschieden. Das brauche ich bei einem Produktlaunch, völlig klar. Da funktioniert das halt so. Aber bei ganz vielen anderen Themen kann ich auch viel mehr mich von so einem MVP, also Minimal Viable Product Gedanken, leiten lassen, wieder aus der IT, wo ich dann sage, ich teste im Kleinen, ich habe die wichtigsten Themen, die wichtigste Zielgruppe vielleicht am Anfang, die wichtigste Botschaft, und baue schrittweise aus, wenn es funktioniert. Also das wäre auch schon mal ein Gedanke. Und der letzte Punkt, das ist dann primär natürlich, oder allgemein, wenn ich mit Technologien beschäftige, man sollte dieses, wir machen das jetzt, weil das jeder macht und was das tolle Ding ist, das hat noch nie gut funktioniert. Ich kenne das noch aus meinen Anfangszeiten, als auf einmal jeder virale Videos machen wollte. Weil ist ja schön und kann man auch zu Hause mal zeigen, aber funktioniert halt so nicht, und es funktioniert genauso wenig, wenn ich mir jetzt irgendwie die Machine Learning basierte, alles umfassende Datenanalyse-Plattform hinbauen will. Vielleicht klappt es in Ausnahmen, aber leider Gottes ist das Risiko zu scheitern sehr, sehr hoch, wahrscheinlich so 90%. Dementsprechend lieber in diesen kleinen Schritten vorgehen, lernen, feinjustieren, da sind wir wieder bei dem Boot, dem kleinen Segelboot, was ein bisschen hin und her geweht wird und hoffentlich, wenn der Leuchtturm leuchtet, am Ende ankommt.
Wie viel Prozent, wenn du eine Zahl nennen würdest, der von dir bekannten Unternehmen setzt diese Methodik heute schon so um, wie du es dir vorstellen würdest?
Da würde ich sagen, muss man unterscheiden. Auch ich träume natürlich gerne und habe so meine Vision, wobei auch, hey, kann ja genauso gut sein, dass die falsch ist. Ne? Also ich kann ja auch nur über Ausprobieren lernen und mich da schrittweise rantasten. Das heißt jetzt, die komplette Vision, die haben wahrscheinlich, würde ich sagen, so 20-30%, dass man erkennbar wirklich erste Punkte sieht, wie das Ganze sich realisiert. Ich würde aber sagen, dass bestimmt 50% auf einem guten Weg sind und wahrscheinlich dann nochmal weitere 30% irgendwie aufgeschlossen sind. Und wahrscheinlich wie immer gibt es halt auch so halt 10 bis 20%
die ewig Verweigerer.
Die ewig sperren.
Aber da gibt es ja doch, da ist ja einiges an Fahrt reingekommen in diesem und im letzten Jahr, finde ich schon. Ne? Also natürlich in den Großkonzernen, die haben massiv sozusagen, sind jetzt stärker oder einbeziehen auch stärker sozusagen Daten in kommunikative Entscheidungen als noch vor Corona und noch vor am Anfang Corona. Das ist mittlerweile was ganz anderes. Und auch die Agenturen, die sie betreuen oder die in Interaktion stehen, die agieren ja viel datengetriebener. Neben euch halt auch die Konkurrenz. Ja, ihr habt ja alle eure Data-Analysten mittlerweile aufgebaut, wo früher klassische Kommunikations- oder der Creative Director war, gibt es jetzt natürlich auch den Data Director bei euch überall. Also da ist ja einiges passiert in jüngerer Zeit, oder nicht?
Ja, absolut. Also ich glaube einfach, dass Covid zum einen eben jetzt wirklich jedem und brutal gezeigt hat, dass dieser langfristige Plan nicht funktioniert. Früher konnte ich mich vielleicht immer noch so ein bisschen winden und irgendwie erklären, warum der doch sinnvoll ist. Covid hat das einfach einmal brutal weggewischt. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich, und das ist wieder dieses schrittweise Vorgehen.
Also man musste damit auf Sicht fahren, ständig auf Sicht fahren. Genau. Ne? Und dafür braucht man Impulse. Ne?
Genau, und dadurch musste man aber auch wieder Sachen ausprobieren, zwangsläufig. Und ich glaube, dadurch ist auch eben viel in Bewegung gekommen, weil auch durchaus vielfach dann festgestellt wurde, hey, das funktioniert ja oder das ist ja interessant. Und es ist auch eben nicht immer ein Entweder-Oder. Es will ja keiner die Erfahrung wegrationalisieren. Das kann auch nicht funktionieren. Also Daten muss immer in den Kontext gesetzt werden. Wir brauchen diese Expertise, wir brauchen halt auch Daten. Und ich glaube, da hat sich einfach ganz viel bewegt. Tatsächlich, ja.
Ja. Sehr cool, sehr interessant, sehr spannend. Wir sind schon wieder am Ende. Jan, dreiviertel Stunde mit dir vergeht wie im Flug.
Ja, verdammt. Eigentlich wollte ich noch ganz viel sagen, aber...
Dann musst du noch mal wiederkommen.
Ich komme ja immer gerne, von daher.
Sehr gut.
Also Daten und halt auch Analyseansätze, wie halt auch ein agileres Vorgehen gehört zum heutigen Handwerkszeug in der Kommunikation. Das haben wir, glaube ich, ganz gut herausgearbeitet. Und das hast du schön dargelegt, sozusagen getrieben, einmal mehr durch Covid, aber natürlich durch die volatile Zeit des ständigen Wandels da draußen, in dem wir halt mittlerweile leben. Muss das dazugehören? Es ist auch möglich, nicht nur für die Großunternehmen mit dem ganz großen Besteck, sondern halt auch im Kleinen und ist eigentlich auch für die Großen von dir empfohlen, mit kleinerem Besteck mal sowas auszuprobieren, bevor man das ganz große Besteck rausholt. Also der Weg ist aufgezeigt, jetzt muss man es so machen, oder?
So würde ich das sehen, genau.
Tja, dann lass uns alle anfangen.
Sehr, sehr gerne.
Vielen Dank, Jan, für deine Zeit, für das Gespräch, für den Talk. War super.
Spannendes Gespräch. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank auch allen jenen, die uns zugehört haben, die uns nachhören, auch im Podcast die Folge nachhören. Schön, dass ihr uns eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Nächste Woche geht es hier weiter, am gleichen Ort, zu gleicher Zeit, wieder mit einem neuen Gespräch. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Das war der D2M Talk mit Thorsten Ising und Björn Nägelmann. Nächste Woche geht's hier weiter mit spannenden Themen und Gästen. Mehr auf www.shiftmarcom.de, der Plattform zum Wandel in Marketing und Kommunikation.